Deutschlandfunk, Medias Res.
In den kommenden Tagen wird der nächste Bericht des Weltklimarats veröffentlicht und in Deutschland blockieren aktivistische Klimagruppen Autobahnen und Straßen. Trotzdem, an Tagen wie heute, wo der Konflikt mit Russland und die Lage in der Ukraine das bestimmende Nachrichtenthema ist, rutschen andere scheinbar langfristiger wirkende Ereignisse wie der Klimawandel oft von der Agenda. Obwohl die Klimakrise tiefgreifende Veränderungen auf allen Ebenen des wirtschaftlichen und politischen Lebens mit sich bringt, ist er in der Vergangenheit in den Medien oft vernachlässigt worden. Woran das liegt und wie Medienhäuser sich hier strukturell besser aufstellen können, darüber konnte ich vor der Sendung mit Wolfgang Blau reden. Er ist Mitgründer des Oxford Climate Journalism Network, das zum Reuters Institute for the Study of Journalism gehört. Und er hat international schon viele Medienhäuser in leitender Funktion von innen gesehen. Zeit Online, den britischen Guardian und zuletzt Condé Nast, die etwa die Zeitschriften Vogue und GQ herausgeben, um nur einige Stationen zu nennen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie Medienhäuser es hinkriegen können, dass der Klimawandel trotz aufploppender Krisen und Terminlagen nicht mehr ständig von der Agenda rutscht.
Zunächst ist wichtig, dass Redaktionen und Chefredaktionen verstehen, dass der Klimawandel nicht nur ein Thema für das Ressort Wissen ist oder das Ressort Politik und gelegentlich dann auch mal für das Wirtschaftsressort, sondern dass der Klimawandel ein sogenanntes systemisches Thema ist, dass also alle Bereiche unserer Volkswirtschaft, unseres Lebens in irgendeiner Weise verändern wird, sei es durch die direkten Folgen des Klimawandels selbst oder durch die Auswirkungen der vielen Maßnahmen, die alle Länder dieser Welt jetzt ergreifen müssen, um ihre Emissionen zu reduzieren. Das ist also der erste Schritt. Und es gibt schon große Sender, wie beispielsweise die britische BBC und auch andere, die jetzt sogenannte Klimagrundwissen-Trainings anbieten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Ressorts hinweg. Das zweite ist, dass es natürlich wichtig ist, Spezialisten und Spezialistinnen in der eigenen Redaktion zu haben. Das sind normalerweise die Wissensressorts. Und da gibt es auch Positives zu berichten, jetzt aus der Berichterstattung über Covid, wo viele Redaktionen auch in Deutschland mir erzählt haben, dass die Zusammenarbeit in der Redaktion mit dem Wissensressort viel, viel besser geworden und viel intensiver geworden ist. Dass beispielsweise eine Wirtschaftsredakteurin inzwischen ganz selbstverständlich noch einmal zum Wissensressort geht, wenn sie eine Geschichte veröffentlichen will, in der es um den Wettbewerb zwischen zwei Impfstoffherstellern beispielsweise geht. Das war früher nicht immer der Fall.
Das heißt, das eine ist die inhaltliche Erkenntnis, das andere ist die strukturelle Aufstellung, die Erkenntnis, dass man eben strukturell die Wissenschaftsredaktion mehr einbinden muss, vielleicht auch in Themendiskussionen ganz früh am Morgen in der Themenkonferenz in Medienhäusern, dass hier auch nochmal Informationen zugespielt und Einschätzungen abgefragt werden, um dann auch die Themen in puncto Klimawandel durch den Tag im Programm zu setzen.
Ganz genau. Und da gibt es verschiedene, da gibt es keine ideale Redaktionsstruktur. Aber was meine Forschungen des letzten Jahres ergeben haben, es gibt so drei typische Modelle. Sehr oft starten Nachrichtenredaktionen in Asien, Europa, den USA jetzt separate Klimaressorts oder Climate Desks. Das sind dann nicht nur Naturwissenschaftlerinnen, sondern beispielsweise auch Journalistinnen, die sich mit Regulierung sehr gut auskennen oder mit der Energiewirtschaft, die ja einen Großteil der Emissionen, die den Klimawandel auslösen, verursacht. Ein anderer Ansatz ist es, das Wissensressort selbst einfach weiter auszubauen und dann aber dafür zu sorgen, dass dieses Ressort auch sehr viel enger mit allen anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Ein dritter typischer Ansatz, vor allem für kleinere Redaktionen, die vielleicht gar kein Wissensressort haben, ist es, ein sogenanntes virtuelles Klimaressort zu gründen und dann dafür zu sorgen, dass sich einmal die Woche die Leiterinnen und Leiter aller Ressorts oder Abteilungen treffen, um ihre Themenplanung miteinander abzugleichen und zu schauen, bei welchen Themen die Klimatangente noch besser herausgearbeitet werden könnte.
Das heißt, einmal Stärkung und stärkere Einbindung des Wissenschaftsressorts, dann Gründung eines Klimahubs oder eben sogar die Gründung einer eigenen Klimaredaktion. Was funktioniert denn besser?
Da gibt es keinen idealen Ansatz. Alle diese Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn Sie beispielsweise ein separates Klimaressort gründen, neben einem schon existierenden Wissensressort, dann haben Sie es oft mit hausinterner Konkurrenz und Reibungsverlusten zu tun. Wenn Sie nur auf einen virtuellen Hub setzen und keine wirklichen klima- und naturwissenschaftlich geschulten Expertinnen in der Redaktion haben, dann haben Sie ein hohes Risiko von inhaltlichen Fehlern. Wenn Sie nur auf Ihr bisheriges Wissensressort setzen, dann sind sie wirklich davon abhängig, dass dieses Ressort auch bereit und auch die Kapazität hat, mit allen anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Worauf es bei allen drei Modellen hinausläuft, ist, dass die Chefredaktion selbst oder wer auch immer eine Redaktion im Tagesgeschäft managt, versteht, dass dieses Thema alle Bereiche des Lebens verändern wird und keine Spezialistenecke nur benötigt. Und da gibt es Ähnlichkeiten zu einem früheren systemischen Umbruch in Redaktionen, kleiner im Ausmaß, nämlich die Digitalisierung. Da fing es auch so an, dass Redaktionen zuerst Spezialisten eingestellt haben, wie mich beispielsweise, eins bei der Zeit, und erst nach einer Weile bemerkt haben, dieses Thema kann nicht nur an Spezialisten delegiert werden, dieses Thema wird alle Abläufe auch in einer Print- oder einer TV- oder Radioredaktion verändern. Und in größerem Ausmaß ist das jetzt auch so mit dem Klimawandel.
Vielleicht können wir in ein paar Sätzen noch einmal kurz die Erklärung eines Klimahubs nachschieben. Ja. Ist es eine Art Querschnittsredaktion? Sie sagten eben, da sind nicht nur Fachexperten in puncto Klima und Umwelt. Wie muss man sich so einen Hub vorstellen?
Das könnte beispielsweise ein Team sein, in dem Sie naturwissenschaftlich geschulte Redakteurinnen finden, vielleicht sogar Klimawissenschaftlerinnen oder Meteorologinnen, aber auch Redakteurinnen, die sich mit Regulierung auskennen. Viele Journalisten können Politikjournalismus betreiben, aber nicht so viele kennen sich damit aus, wie Policy oder Regulierung wirklich entsteht, was ja ein sehr viel langwieriger Prozess ist. Und Klima erfordert ja sehr viel, Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels erfordert ja sehr viel neue Regulierung. Da können aber auch zum Beispiel Neurowissenschaftler oder Psychologinnen in solchen Teams sein oder Menschen, die sich mit dem Umbau großer Organisationen, dem sogenannten Transformationsmanagement und Change Management sehr gut auskennen, weil auch dieses Thema sehr viel wichtiger wird für große Unternehmen, aber auch für ganze Länder.
Ich meine, die Taz hätte so einen Klimahub, wohingegen Zeit Online mit Zeit Green, glaube ich, auf eine eigene Klimaredaktion setzt. In einigen Fällen wird Journalistinnen und Journalisten, die stark auf Klimaberichterstattung setzen und hier Themen pushen, auch der Aktivismusvorwurf gemacht. Was halten Sie davon?
Ein wichtiges Indiz für Aktivismus ist, wenn mir als Leserin, Hörerin oder Zuschauer keine Wahl gegeben wird. Die Aufgabe von Journalismus ist es auch, Optionen zu zeigen. Wenn die Optionen verloren gehen und mir nur noch eine denkbare Lösung angeboten wird, dann ist das schon ein Indiz für Aktivismus. Viel zu oft wird aber der Vorwurf des Aktivismus gegen Redakteurinnen und Redakteure erhoben, wenn sie nur über den letzten Stand der Klimawissenschaft berichten. Und davon sollten sich Redaktionen auf keinen Fall einschüchtern lassen.
Sagt Wolfgang Blau, Mitgründer des Oxford Climate Journalism Network, das zum Reuters Institut für Journalismus gehört.